Deutschlandfunk. Tag für Tag. Es sollte so aussehen wie eine Wahl, als sich Alexander Lukaschenko im August vergangenen Jahres als Präsident von Belarus bestätigen ließ. Offiziell heißt es, er habe 80% der Stimmen bekommen. Unabhängige Wahlbeobachter sprechen allerdings von schwerwiegenden Wahlmanipulationen und die Bürgerinnen und Bürger des Landes wollen den amtlichen Verlautbarungen ohnehin nicht mehr glauben. Seit der Scheinwahl gehen die Belarussen massenweise auf die Straße, protestieren gegen die gefälschte Wahl und den autoritär regierenden Präsidenten, der auch als letzter Diktator Europas bezeichnet wird. Auf welcher Seite aber steht dabei die orthodoxe Mehrheitskirche in Belarus? Thomas Klatt.
Als sich der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko Anfang August 2020 einmal mehr zum Wahlsieger erklärte, kam es zu Massenkundgebungen im Land, die brutal niedergeknüppelt wurden. Dagegen protestierte das Oberhaupt der belarussischen orthodoxen Kirche, Metropolit Pavel. Er forderte, die Gewalt zu stoppen. Zudem besuchte er verprügelte Demonstranten. Daraufhin wurde der Metropolit abberufen und nach Russland strafversetzt. Denn die belarussische Kirche untersteht der russischen Mutterkirche. Und der Moskauer Patriarch Kirill gilt nicht nur als Putin-Freund, sondern auch als Lukaschenko-Freund. Pavels Nachfolger Benjamin aber ist nun ganz auf Linie des belarussischen Präsidenten.
Mittlerweile hat Benjamin mehrmals mit Lukaschenko getroffen, wahrscheinlich auch mehr als Metropolit Pavel in den letzten 7 Jahren. Und mit diesen gemeinsamen Auftritten verleiht er natürlich Legitimität an Lukaschenko.
Sagt Alena Alschkanskaya, Osteuropa-Historikerin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Für dieses Amt wünschte Lukaschenko anscheinend eine absolut loyale Person. Metropolit Benjamin wurde unter den Gläubigen als großer Beter eigentlich bekannt. Und viele Orthodoxen dachten angesichts dieser Situation der totalen gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, dass er im Sinne der Christenliebe und Nächstenhilfe also handeln würde. Aber er hat versucht, diese Problematik möglichst zu verschweigen.
Denn auch wenn die großen Massenproteste derzeit nicht mehr stattfinden, gäbe es eine aktive Opposition im Land.
Man sieht immer noch einzelne kleinere Demonstrationen, wo die Menschen auch mit weiß-rot-weißen Flaggen zum Beispiel gehen, dass die Menschen jetzt auch Angst bekommen. Und bei solchen Demonstrationen oft verdecken sie auch ihren Gesicht, sodass sie nicht erkannt werden.
Weiß Jauhenja Dalilovic. Sie hat orthodoxe und evangelische Theologie studiert und arbeitet an der Universität Münster. Die Opposition sei stiller geworden, die Unterdrückung aber gehe weiter.
Es ist nicht mehr diese brutale körperliche Gewalt wie im August oder frühen Herbst, sondern das ist eher die Repressalien durch die Gerichtsprozesse, die jetzt stattfinden in einer großen Menge.
Viele Oppositionelle hätten bereits das Land verlassen. Wem die Flucht nicht geglückt sei, drohe Gefängnis. Derzeit säßen mehr als 250 politische Gefangene in Haft, oft in völlig überfüllten Zellen.
Man bekommt nicht genug warme Decken oder auch Matratzen und manchmal auch das Wasser in solchen Zellen wird abgestellt, sodass die Menschen zum Beispiel auch nicht Chlor unterspülen können. Heizung wird abgestellt und der Staat ist nach wie vor nicht bereit, den Dialog anzufangen mit der Bevölkerung.
Die orthodoxe Kirchenführung aber schweige zu all dem. Sie hätte gar kein Interesse, mäßigend auf Polizei und Militär einzuwirken, vermutet die Mainzer Theologin und Historikerin Alena Alschanskaya.
Orthodoxe Priester, die bekamen den Zugang zur Armee, zu Militärstrukturen. Und jetzt entsteht die Frage, woher kommt diese Brutalität? Was haben die orthodoxen Priester da gepredigt? Und ich vermute gar nichts. Und da wurden wahrscheinlich höchstens Waffen oder Autos gesegnet.
Andersherum versuche der neue Metropolit Benjamin, beschwichtigend auf die Jugend einzuwirken. So würden seine Auftritte etwa in Kadettenschulen oder an Universitäten geradezu inszeniert. Doch die Kirchenführung habe längst den Kontakt zum Volk verloren.
Da fehlen ja der Kirche die Kompetenzen. Die Jugendlichen bekommen jetzt Informationen nicht aus dem Staatsfernseher und nicht aus dem offiziellen Website der Kirche. Und die nutzen Internet und ich glaube, Jugendliche sind gerade sehr sensibel zu dieser Diskrepanz zwischen der Realität und dem, was die Obrigkeit deklariert.
Auch die römisch-katholische Kirche lege sich nicht offen mit Lukaschenko an. Trotz des Leids und der Brutalität gegen die belarussische Opposition, der Vatikan schweige.
Vor diesem Hintergrund kann man die Position des Vatikanes sehr schwer nachvollziehen. Weiterhin wurde die belarussische Öffentlichkeit von den diplomatischen Kontakten des Vatikans mit der nicht legitimen Regierung also sehr tief bestürzt. Also die Übergabe zum Beispiel des Beglaubigungsschreibens des neuen apostolischen Nunzius für Belarus an Lukaschenko. Und der Nunzius wurde so in Staatsmedien mit einem Glas Sekt beim Smalltalk mit Lukaschenko gezeigt. Und dies wurde als Zustimmung zu Lukaschenkos Regime gewertet.
Ganz anders sei dagegen das Verhalten einzelner Priester an der Basis. Dort gäbe es, wenn auch nur punktuell, eine gewisse Unterstützung für die Opposition. Die Münsteraner Theologin Jauhenja Danilovic.
Es gibt auch einen berühmten Priester, Alexander Kuchta. Er ist selbst, so man kann sagen, auch ein Blogger. Also er macht kurze Videos auf YouTube und war bei den Protesten insofern involviert, dass er zum Beispiel so Seelsorge für die Menschen angeboten hat und eine Bürgschaft abgelegt hat für den politischen Gefangenen Ihar Losik. Dieser Ihar Losik war im Hungerstreik 42 Tage.
Zudem seien die Proteste gegen Lukaschenko auch religiös motiviert. So ist die belarussische Gesellschaft nicht nur christlich geprägt, sondern auch von Märchen, Mythen und Sagen. Etwa, dass eines Tages eine Prinzessin kommen wird, um den Drachen zu töten. Das wird heute auf die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja gemünzt, die den Diktator zur Strecke bringen soll. Auf Demonstrationen werden außerdem kirchenslawische Lieder gesungen. Auch Gebete spielen eine Rolle.
Dieses religiöse Motiv in den Protesten ist wahrzunehmen. Sehr bekannt ist so eine Plakate mit dem Zitat des letzten Satzes aus Vater Unser. Auf Russisch oder beziehungsweise auf Kirchenslawisch heißt es Избави нас от лукавого. Auf Deutsch erlöse uns von dem Bösen. Und dieses letzte Wort Lukavage hat Anspielung an den Lukaschenko. Also erlöse uns von dem Lukaschenko.
In Belarus kursiert ein Spruch. Wenn die Kirche den Staat heiratet, dann bleibt sie kinderlos. Solange es der orthodoxen Kirche allein um den institutionellen Machterhalt gehe, verliere sie den Kontakt zum Kirchenvolk. Die politische Krise könnte aber auch eine Chance für die Kirche sein, sich endgültig vom Regime Lukaschenko zu trennen. Falls die friedliche Revolution in Belarus endlich zum Erfolg führe.
Ich glaube, das wird ein Marathonlauf sein für die Belarussen. Viele nehmen das jetzige Zeit als Dunkelheit vor dem Sonnenaufgang.
Die Kirchen, die Demokratiebewegung und die gefälschte Wahl in Belarus, Thomas Glatt berichtete.